Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wongern und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Rennradfahren. Und heute unterhalte ich mich mit Jan-Erik Schwarzer. Wir haben vor einiger Zeit schon mal einen Podcast aufgenommen und mittlerweile hat Jan-Erik ein wahnsinnig gutes Rennformat bzw. Tourenformat erfunden, und zwar das Kill the Hill. Und was das ganz Besondere an diesem Format ist und warum man das eigentlich auf Mallorca nur einmal im Jahr erleben kann, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Jan-Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, den Podcast mit uns aufzunehmen. Wie geht's dir nach einem wahrscheinlich doch sehr intensiven Wochenende, oder?
Wenn wir den Podcast am Sonntag aufgenommen hätten, dann hätte ich gesagt, nie wieder, weil ich so müde war. Aber jetzt, 2 Tage nach dem Event, geht's mir wieder sehr gut und die Eindrücke kommen an. Natürlich ist man müde und geschafft nach so einer Riesenaktion mit so vielen Menschen und so viel Verantwortung. Aber ja, es gibt auch viel Energie. Aber es kommen immer mehr Fotos rein und auch Nachrichten, wo sich Leute nochmal bedanken für diese einmalige, oder ja, einmalig soll es nicht bleiben, sondern einmalig, ja, aber nicht einzigartig. Chance, da ganz oben auf den Puig Major zu fahren, ja, das motiviert, ja, wenn man Leute glücklich machen kann.
Ja, das ist doch, dann lohnt sich doch die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat. Warum wir heute sprechen, ist ja, am Wochenende hat das erste Mal Kill the Hill auf Mallorca stattgefunden, dort, wo du lebst und dort, wo du ein Café und eine Pension betreibst. Und wir haben ja im letzten Jahr schon einmal gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Das heißt, wen interessiert, was eigentlich so dein Background ist und wie du dich so auf Mallorca ja bewegst, beziehungsweise was du da alles so machst, der kann natürlich super gerne nochmal in die alte Folge mit dir reinhören. Wie gesagt, jetzt geht es um ein ja, spannendes Rennen- oder Tourformat, das möchte ich nämlich jetzt gleich von dir wissen, was es genau ist, das Kill the Hill. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn die Idee hinter dem Format?
Die Idee ist eigentlich die gewesen, Menschen oder Radsportlern es möglich zu machen, auf diesen weißen Fleck der Mallorca-Karte, nämlich den Gipfel des Puig Majors, ich rede jetzt von weißen Flecken für Radsportler, hochzukommen, weil fast jeder weiß, wie bedeutend Mallorca ist für Radsporturlaub, Radsporttrainingslager. Und ja, bei mir ist es 30 Jahre her, dass ich das erste Mal mit dem Fahrrad und meinem Vater hier in Radsportferien war. Und dieser Gipfel des Puig Majors war halt immer unerreichbar, selbst dann, als ich noch hier auf der Insel gewohnt habe oder jetzt ja wohne. Und es war immer ein Traum, die Insel mal wirklich mit dem Fahrrad da hochzufahren und dann über die komplette Insel gucken zu können.
Ja, erzähl mal kurz, was ist das Problem? Also warum kommt man da jetzt normalerweise nicht hoch?
Es ist wirklich strenges Militär-Sperrgebiet. Dort oben ist die Luftwaffe und kontrolliert das Mittelmeer von dort. Und die Straße da hoch ist eindrucksvoll. Die haben da oben halt so eine Radarstation. Das wusste ich alles von Mallorquinern. Man kann auch recht nah ran wandern. Also es ist hochalpin da oben. Also es ist keine leichte Wanderung, sondern schon eher, ja, Klettersteig. Auch das habe ich mal gemacht, um meinem Traum möglichst nahe zu kommen. Aber als Radsportler ist es halt, ja, man möchte da mit dem Fahrrad hoch.
Ja. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Was macht denn, also natürlich, man kommt da nicht hin, das macht den Berg so speziell oder den Fleck so speziell. Aber was macht denn jetzt, nachdem ihr oben wart und nachdem ihr also diesen Traum, den du hattest, erfüllen konntet, was macht diesen Ort so ganz besonders?
Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Ein Freund von mir, André Greipel, der auch viele, viele Male hier auf der Insel war, er sagte mindestens 50 Mal, er hat ja auch viel gesehen in seinem Radprofi-Leben. Der stand oben und musste auch mal kurz innehalten und den Blick schweifen lassen. Es gibt da so eine Kurve, man kommt um die Ecke und man sieht eigentlich nur noch das Meer. Und dann fährt man um die nächste Kurve und man sieht komplett die Insel unter sich mit den Küsten. Es ist unbeschreiblich da oben. Also es ist ja unglaublich. Du bist halt wirklich over the top.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich empfehle auf alle Fälle, entweder bei Schwalbe oder bei Kill the Hill auf der Instagram-Seite, sich mal die Bilder anzugucken, weil die sind wirklich beeindruckend und zu sehen, wie ihr da hochgefahren seid. Ist eine wirklich, wirklich sehr schöne Aussicht. Also kann man mal machen.
Ja, auf jeden Fall. Sollte man mal machen in seinem Radsportleben.
Sollte man auf alle Fälle. Du hast ja schon gesagt, du warst das erste Mal vor 30 Jahren auf der Insel. Du lebst mittlerweile da, betreibst ein Café, betreibst eine Pension, also bist ja dort sehr gut connected. Trotzdem geht man natürlich jetzt nicht dorthin, klopft an die Tür bei der Luftwaffe und sagt, hallo, wir würden hier gerne hochfahren. Also, wie hast du das oder wie habt ihr das geschafft, das zu organisieren und wie lange hat das vor allen Dingen gedauert?
Tatsächlich war es so, dass ich da gar nicht dran geglaubt habe, dass man da als große Gruppe oder Event hochfahren kann. Mein stiller Traum war, dass ich es für mich alleine eventuell mal irgendwann organisiert bekomme über Freunde, mallorquinische Kontakte. Dann war es so, dass die Idee Kill the Hill ursprünglich, das war meine Idee. Ich wollte gerne ein Zeitfahren, ein Uphill Time Trial in Sacalobra machen, weil auch Sacalobra ist so ein tolles, ja, so eine tolle Location. Und ich sage immer, wir Radsportler, wir haben eigentlich die schönsten Stadien der Welt. Wir sind in den Alpen, in den Pyrenäen bei der Tour de France oder jetzt, wenn der Giro läuft, in den Dolomiten. Und Sacalobra ist auch so ein nostalgisches Ding, was man sich aber leider meistens mit Autos, Bussen, Motorrädern etc. teilt. Und da hatte ich so gedacht, hey, was könnte man denn machen? Und war da auch schon sehr weit in der Planung vorgeschritten. Dann kam Corona, wir haben das Ganze auf Eis gelegt. Und ich hatte dieses Konzept aber mit der Eventagentur Cumulus hier auf Mallorca besprochen und geplant. Und der Leiter und Chef David, der rief mich dann an und sagte, du, Corona ist ja jetzt mal langsam um. Wir kriegen wieder ein bisschen mehr Planungssicherheit. Und ich war vor einer Woche essen. Da war zufällig der General von der Luftwaffenstation im Putsch Major, der meinte, er hätte Interesse an sportlichen Events. Hast du eine Idee? So, und ich so, ich muss nicht überlegen, aber lass uns doch die Strecke verändern. Und wir haben nicht das Ziel, oben in Sacalobra an an diesem bekannten Krawattenknotenkurve, sondern wir gehen bis ganz nach oben. Ja, und dann hat er Rücksprache gehalten. Tatsächlich war das nicht nur ein blöder Spruch von dem General, sondern der steht zu seinem Wort. Und dann haben wir die Strecke nochmal neu besprochen, geplant, überlegt, gemeinsam. Und dann ist das Konzept für Kill the Hill Putsch Major entstanden. Und ja.
Ja, mega cool. Also das ist natürlich irgendwie spannend, dass es dann doch immer so ein bisschen über Umwege kommt, oder? Weißt du, was der General für eine Intention hatte, euch da hochzulassen? Oder war das wirklich so eine, ich sag mal, Bier- oder Weinlaune, dass er gesagt hat, ja, wir können da schon was machen?
Er ist tatsächlich sehr sportaffin und es gibt noch einen Trailrun, der von Porto Soya hochgeht auf den Putsch Major. Ich habe das Gefühl, das Militär möchte ein bisschen nahbarer werden, möchte ein bisschen offener werden und sieht halt in Sportlern oder Sportveranstaltungen eine vernünftige Connection. So, also es ist jetzt nicht irgendein Bierfest oben auf dem Putsch Major, sondern man hat eine vernünftige Verbindung. Das sind alles vernünftige Leute, die Sportler. Und ja, die haben einfach Lust, sich ein bisschen mehr der Zivilbevölkerung zu öffnen.
Ja, das ist ja super und toll, dass es dann natürlich gleich Radsportler waren, die das machen konnten. Also von daher
Ja.
großes Ding, super, super cool. Wenn du jetzt schon so ein bisschen drüber geredet hast, also ihr habt die Strecke verändert von dem Originalplan und ihr habt ein spezielles Format gewählt. Wie schaut denn die Strecke, aber wie schaut vor allen Dingen das Format von Kill the Hill aus?
Ja, speziell zum Format. Es ist interessant, weil wir als geschlossener Verband, so gut es möglich ist, von Alcudia, Poenza aus gemeinsam den Anstieg bis oben zu den Stauseen bewältigen. Und da wählen wir ein moderates Tempo, dass jeder mitkommen kann. Wir machen zweimal Pause auf dem Weg dahin, damit man sich wieder sammeln kann, sich verpflegen kann. Und auch ein bisschen Zeit hat für sozialen Austausch, weil das war das, was ich so mitgenommen habe. Es war cool, dass wir nicht 8000 Menschen auf dem Fahrrad waren, sondern nur in Anführungsstrichen 300. So hatte man aber immer das ein sicheres Gefühl, und man hatte auch Gesichter, die man wieder getroffen hat, mit denen man nochmal gequatscht hat, sich ausgetauscht hat. So, und dann kommen wir zu den Stauseen. Da ist dann nochmal, wird sich gesammelt. Damit alle da sind, gibt es auch noch mal einen kurzen Snack, wer möchte, Flaschen auffüllen oder Flaschen ausleeren, wer besonders leicht sein möchte, den Weg nach oben. Und an dem Militärtor, da liegt dann die Zeitmessmatte. Und es ist halt so, dass jeder entscheiden kann, möchte er auf Sieg fahren oder für sich eine persönliche Bestzeit fahren und gucken, wie fit er in diesem Jahr ist. Oder genießt er einfach und sagt Erlebnis statt Ergebnis, hält an, um Fotos zu machen und ja, fährt einfach hoch, wie er möchte. Dieser Mix, finde ich, ist schön, weil wenn man schreckt vielleicht Leute ab, wenn man das nur als Rennen macht. So kann jeder selbst wählen. Und oben, wenn man dann ankommt, ist dann auch wieder Catering aufgebaut. Wir hatten von Alpecin, super cool, die haben einen Barbertruck, also einen mobilen Friseursalon. Und der stand halt da oben. Und da haben sich dann auch Leute die Haare schneiden lassen können oder eine Kopfmassage geben lassen mit dem Alpecin Hairbooster. Also es war unglaublich.
Das
Und
ist sehr witzig.
wir hatten das Glück, dass INEOS-Profis auch aufgetaucht sind. Die hatten richtig Spaß. Ihre Ex-Kollegen wie André Greipel, Vicente Reines, Pujito, der Joaquim Rodriguez war auch da. Die haben sich, das war wie so ein Klassentreffen. Die haben sich gesehen, angeguckt und so, ja, wir fahren locker. Ja, locker hat 10 Meter gedauert und dann wurde da richtig hochgefahren. Also es war toll zu sehen, wie viel Spaß alle Leistungsklassen hatten. Ja.
Das ist auch das, was ich spannend
Und
finde, ist, dass ihr eben, also ihr habt halt einfach die Profis dabei, ihr habt aber auch, glaube ich, ganz normale Leute dabei. Wie du ja schon gesagt hast, jeder kann so ein bisschen selber wählen, wie er unterwegs sein möchte. Was sind denn, also du hast gesagt 300 Leute, es war relativ schnell danach ausgebucht. Was sind das für Leute, die sich für sowas anmelden?
auch das ist ein interessanter Querschnitt. Also wir haben wirklich Leute gehabt, die kamen mit Fahrrädern, die waren auf jedes Gramm getuned, damit sie möglichst wenig Gewicht dort hochfahren müssen. Andere kamen mit großen Bikepacking-Taschen am Rad, weil sie vielleicht da oben zelten wollten, ich weiß es nicht. Also es war wirklich von dem absoluten Hardcore-Renner bis zum entspannten Hobbyfahrer. Also der älteste Teilnehmer war 70. Und ja, war schön, weil keiner fühlte sich unter Druck gesetzt. Jeder konnte machen, was er wollte. Und auch jeder ist natürlich willkommen.
Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Die Tour war, glaube ich, so rund 100 Kilometer, oder? Und die Zeitnahme dann 7 Kilometer. Wie schaut das aus? Also, was, wie schaut die Strecke der Zeitnahme aus? Also, worauf lässt man sich da ein, wenn man dort über die Zeitnahmematte fährt?
Ja, also ich habe das Ganze auch etwas unterschätzt, muss ich sagen. Es ist wirklich eine Herausforderung und der Name Kilse Hill hat dadurch auch noch mal ein bisschen ja, tiefere Bedeutung bekommen, weil einige Leute mussten absteigen und das letzte Stück schieben, weil sie einfach müde waren, kaputt. Aber auch davon lebt natürlich so ein Event. Oben stehen dann die Leute, feuern den letzten an, also feuern alle an, aber man kennt dieses Gefühl, da kommt noch jemand und dann wird er erwartet und kriegt noch mal richtig Applaus.
Ja.
Es sind 7 Kilometer und Es ist, glaube ich, fast 10% durchschnittliche Steigung. Es sind ein paar Rampen drin, die sich aber eher auf die Serpentinenkurven beziehen, wo es dann mal ein bisschen steiler ist. Aber die Länge und diese relativ hohe Steigungszahl machen das Ganze doch, ja, anstrengender als gedacht. Was aber das Feedback von fast allen war, ist, es war kurzweilig. Diese Ausblicke, auch diese kurzen Austausch mit den Mitfahrern, wenn man jemanden überholt, man wird angefeuert, man feuert an, man unterstützt. Und ja, es war einfach kurzweilig, diese Strapaze. Ja.
Ja, das ist schön, wenn da so eine Gruppendynamik entsteht und eben nicht einfach nur gegen die Uhr gefahren wird, sondern eben, dass so der Letzte angefeuert wird, dass jeder irgendwie da so ein bisschen den Berg hoch applaudiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man jetzt noch aus dem Gravel kennt, oder? Also einfach dieses Zusammenhaltegefühl, und das macht wahrscheinlich auch das, dass man vorher halt viele Kilometer gemeinsam gefahren ist, oder? Und erst dann geht's zur Zeitnahme.
Ja, und dann auch die Rückfahrt, ne? Wir fahren gemeinsam den Berg wieder runter und auch gemeinsam wieder ins Ziel oder den Startpunkt zurück. Und dieses Jahr hatten wir das Partnerhotel Viva Blue an der Playa de Muro, die uns eine ganz tolle Location geboten hat mit einer Bühne in dem Hotel selbst, wo dann die Ehrungen stattfanden. Wir hatten Live-Musik, es gab eine große Tombola. Im Preis ist auch ein Abendessen mit drin für den Teilnehmer und eine Begleitperson. Das heißt, liegt uns halt auch am Herzen, dass es nicht nur um den Teilnehmer geht, sondern wenn man in Begleitung anreist, dass auch ja die Begleitung was davon hat. Wir können die Begleitung nicht mit hoch auf den Berg nehmen, aber morgens bei dem kleinen Frühstück vor dem Start ist die Begleitperson herzlich willkommen und bei der Abendveranstaltung natürlich auch, bei dem Abendessen, was von dem Hotel auch gesponsert wurde. Und daran möchten wir auch anknüpfen in den kommenden Austragungen. Wir werden das noch ein bisschen verfeinern. Wir werden noch mehr auf dieses Gemeinsame eingehen. Mal schauen, wie, aber es wurde dieses Jahr schon sehr gut angenommen, aber nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch noch mehr After-Race-Action geben.
Okay, ja, das ist ja super. Und ja, macht dann wahrscheinlich, ist einfach ein schöner Abschluss von diesem Event, und wie du gesagt hast, halt von den Strapazen, ne? Wenn wir jetzt nochmal kurz zurück zu den Strapazen gehen, also zu den 7 Kilometern, was braucht man denn, um dort der Schnellste am Berg zu sein?
Um der Schnellste zu sein, da muss man also wirklich sehr, sehr fit sein. Schon fast Profiniveau. Wir haben da, weil es sind halt so, es gibt ja so Spezialisten, die wiegen nichts, die haben leichte Knochen. Und das wissen die auch und sind trainiert und haben sich auf dieses Uphill-Zeitfahren spezialisiert, will ich schon fast sagen. Ja, also da muss man schon wirklich ein Spezialist sein, wenn man da ganz vorne reinfahren möchte.
Aber sind es dann die Profis, die sowas gewinnen? Du hast gesagt, von Ineos waren ein paar Leute da. Sind es die dort wirklich die schnellste Zeit fahren, oder sind es Leute, die sich nur aufs Berghochfahren spezialisiert haben? Weil ich kenne das aus dem Mountainbike. Da ein Mountainbike-Racer muss ja sehr viel können, und so geht es natürlich bei dem Rennradfahrer oder bei dem Rennradprofi auch. Ich meine, die Tour durchzustehen heißt ja nicht nur schnell am Berg zu sein, und von daher muss man ja so ja alles so ein bisschen können. Aber jetzt gibt es halt einfach im Mountainbiken auch Leute, die sich nur darauf spezialisiert haben, von unten nach oben zu fahren, und zwar nur das zu machen. Und das gibt es ja beim Rennradfahren wahrscheinlich auch. Sind das dann die Leute, die vielleicht sogar die Profis abhängen, oder kommt also ein Profi trotzdem keiner vorbei?
Also das war für mich jetzt ja auch Premiere und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Pro-Tour-Profis nicht auf Krawall hochfahren. Sind sie, glaube ich, auch nicht. Also sie sind nicht 100% gefahren. Wir haben sie nicht in die Wertung genommen, weil wir das den Teilnehmern und den, ich sag mal, Amateuren, Hobbyfahrern irgendwie gegenüber nicht so cool finden, wenn dann da Ineos-Profis und ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen die Wertung ab dem ersten Amateur. Aber die Profis hatten die ersten drei Plätze inne.
Ja. Okay.
Und die sind nicht all out gefahren.
Ja.
Und das war aber auch für viele, das kam auch so als Feedback von den Teilnehmern. Da waren ja auch welche sehr sportlich dabei, junge Radrennfahrer, die hier auf der Insel im Amateurbereich waren, die haben gesagt, wow, selbst einen André Greipel, der ja nun nicht mehr in der Pro Tour fährt und gesagt hat, ne, das war's für mich, retired, der fährt uns noch um die Ohren und das ist ein Sprinter. Das ist ein Sprinter und der fährt uns am Berg weg. Und auch das, aber das haben die halt, ja, so als, das siehst du im Fernsehen nicht. Du siehst das Gruppetto und denkst, oh ja, das Tempo könnte ich mir auch zutrauen.
Mhm.
Aber ja, wenn du dann siehst, wer das Gruppetto ist, nämlich die Sprinter, und die hängen dich dann bei so einer Veranstaltung ab, dann kann man einschätzen, was auch so eine Leistung bei der Tour de France wirklich bedeutet.
Und das macht es ja auch aus, oder? Also klar, in der Wertung ist dann was anderes, aber zumindest mit den Profis am gleichen Berg zu sein und zu sehen, okay, ich habe gedacht, ich bin fit, aber die fahren halt hier einfach so viel schneller den Berg hoch. Das gibt einem ja auch ein spezielles Gefühl und ich finde es schon immer sehr, sehr interessant, wenn man sich dann mit den Zeiten da wirklich vergleichen kann.
Ja, das ist auch ein Ding in unserem Sport, dass die Weltstars so nahbar sind und dass man wirklich mit denen auch gemeinsame Kilometer abspulen kann. Ich glaube, mit einem Messi oder Ronaldo mal eine Runde kicken zu gehen, das ist deutlich schwerer.
Ja, auf alle Fälle. Wenn wir jetzt von der offiziellen Wertung sprechen, wer hat denn das Appelrennen gewonnen und vor allen Dingen, was für eine Zeit hat er für die 7 Kilometer gebraucht?
Da erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß, weil das weiß ich nicht aus dem Kopf.
Okay, aber weißt du so ungefähr, was für eine Zeit dort gebraucht wurde, so ganz grob?
Ganz grob weiß ich, dass es 22 Minuten war für den ersten Nicht-Profi.
Ja. Ja, das ist halt 22 Minuten und dann wirklich im Anschlag fahren. Da muss man schon ganz gut beieinander sein.
Ja.
Auf alle Fälle.
Das ist... ist auch von der Zeit her nicht kurz genug, um das einfach so wegzupuffern, sondern da muss man auch eine gute Ausdauer mitbringen.
Ja, 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 eben, genau. Also da drückt man nicht mal eben schnell hoch, sondern 20 Minuten, ja, da tut es dann schon irgendwann, tut's schon irgendwann ganz schön weh. Die erste Episode bzw. das erste Rennen-Tour von Kill the Hill ist jetzt hinter dir. Ihr habt so lange dran geplant. Wie geht's dir jetzt danach?
Ich habe vor der Veranstaltung gesagt, boah, wenn ihr mich jetzt fragt, ich mache das nicht nochmal, ich gebe das ab. Die Idee ist toll, aber ich habe nicht die Kraft, um das jetzt nochmal wieder alles, die Fäden in die Hand zu nehmen. Aber durch diesen wirklich überwältigenden Erfolg, weil normalerweise hast du immer 10% unzufriedene Leute. Wir haben vielleicht 1-2%, die ein bisschen was zu meckern hatten.
Mhm.
Aber das waren dann auch Sachen, wo man schnell gemerkt hat, ich glaube, es liegt nicht an uns, sondern eher an der Person selbst. Und dieses Feedback, diese Gesichter, diese Emotionen, das ist Motivation und wir haben schon wieder neue Ideen, wir wollen uns verbessern, wir wollen das Ganze tatsächlich auch nicht größer machen von der Teilnehmerzahl her.
Mhm.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, ich fühle mich jetzt motiviert und die Motivation ist einfach, ja, wenn man da oben dann steht und sieht, wie viele Menschen man mobilisiert hat, das ist ja Gänsehaut pur.
Ja. Das ist so cool. Wann wird das Rennen 2024 stattfinden? Habt ihr da schon einen groben Termin?
Termin steht, ja. Und zwar ist es der 4. Mai 2024.
Okay. Und da es ja jetzt nicht so viele, Plätze gibt und wahrscheinlich natürlich diese Plätze super schnell vergriffen sind, vor allem nachdem dieses Jahr halt einfach so gut gelaufen ist und so gutes Feedback kommt, wann öffnet die Anmeldung und wie schnell muss man sein?
Ein genaues Datum für den Anmeldestart haben wir noch nicht, aber es wird, denke ich, im Juni oder Juli sein. Ich empfehle jedem da bei Instagram zu gucken, da sind wir immer top aktuell. Wir versuchen auch mit unseren Sponsoren, Schwalbe hat auch einen riesen Anteil daran, dass das erste Kilsehill so ein Erfolg wurde, auch über die Social Media Kanäle das Ganze zu teilen und dann, ja, schnell sein und ein bisschen Glück haben und dann darf man im nächsten Jahr auch bis ganz nach oben.
Ja, und das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt würde ich sagen, ich lasse dich mal ein bisschen in Ruhe und dich mal ein bisschen recovern, weil ich kann mir vorstellen, es war wirklich sehr, sehr anstrengend und damit du auch noch weiterhin Bock hast, das nächstes Jahr wieder aufzuziehen, gönn dir ein bisschen Ruhe und vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, den Podcast mit uns zu machen.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich gehe einfach mal eine Runde Radfahren jetzt.
Das ist eine gute Idee. Also, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ciao.